Auf meiner Uhr ist es schon halb. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an diesem Dienstag in einer etwas verkürzten Woche. Ich möchte Ihnen als erstes gerne unsere Gäste vorstellen, die heute mit uns über die Proteste an Hochschulen gegen den Krieg in Gaza sprechen werden. Und ich beginne von Ihnen aus gesehen auf der linken Seite, so wie die unsere Gäste nachher auch zu uns sprechen werden. Professor Dr. Clemens Arz, der ist Professor für Staats- und Verwaltungsrecht mit Schwerpunkt Polizei und Versammlungsrecht an der HWR Berlin. Professor Dr. Michael Wild, Professor emeritiert für deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert mit dem Schwerpunkt Nationalsozialismus an der HU Berlin. Professor Dr. Miriam Rürup, sie ist Direktorin des Moses-Mendelssohn-Zentrums und Professorin für europäisch-jüdische Studien an der Uni Potsdam. Und Professor Michael Barenboim, Professor für Ensemblespiel und Violine an der Barenboim-Said-Akademie. Herzlich willkommen an Sie alle. Und bevor wir zu Ihren Fragen kommen, beginnen wir hier auf dem Podium inhaltlich. Und wir beginnen bei Professor Arzt. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Entschuldigung. Meine sozusagen Hintergrund wurde schon kurz vorgestellt. Ich möchte aber noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass ich Hochschullehrer an einem Fachbereich für Polizei bin an einer Hochschule in Berlin für Polizei und Versammlungsrecht. Proteste an Hochschulen gegen den Krieg in Gaza können nicht ohne die Garantien von Meinungs- und Versammlungsfreiheit gedacht werden. Überschießende Beschränkungen durch die Exekutive, wie zum Beispiel an der Uni München vergangene Woche, schränken diese Grundrechte immer wieder ein. In München beanstandete daher der Bayerische Verwaltungsgerichtshof am 14. Mai das behördliche Verbot eines mit den Aktionen an der FU am 7. Mai vergleichbaren Protestcamps. Und der 7. Mai war ja mit einer der Anstoßpunkte auch für den Brief im Anschluss. An der TU Berlin als Gegenbeispiel wurde wenige Tage später anstelle eines Rufs nach der Polizei durch ein offenbar gelungenes Agieren der Präsidentin eine Eskalation wie an der FU vermieden. In der Presseerklärung der Berliner Polizei heißt es zum 7. Mai zusammengefasst: Auf dem Gelände der FU kam es gestern zu einer nicht angezeigten Kundgebung. Gegen 10 Uhr alarmierte eine Verantwortliche der FU die Polizei. Die Protestierenden trugen unter anderem Palästinatücher, hielten Transparente hoch und skandierten zum Teil pro-palästinensische Sprechchöre. Zeitgleich bauten sie im Hof Zelte und Pavillons auf. Gegen 12.20 Uhr legte die Verantwortliche der FU ein Räumungsbegehren und einen Strafantrag vor. Daraufhin löste die Polizei die Versammlung auf. Es wurden also Sprechchöre skandiert, Palästina-Tücher getragen und Transparente hochgehalten. Das ist das Wesen einer Versammlung im Schutzbereich des Artikel 8 Grundgesetz der Versammlungsfreiheit. Von Straftaten ist zu diesem Zeitpunkt, zumindest in der Presseerklärung, nicht die Rede. Der besagte Hof ist ohne weiteres zu Fuß oder mit dem Fahrrad zugänglich. Es bedarf für den Weg dorthin keines Zutritts zu einem Gebäude der FU. Auch kein Zaun muss überwunden werden. Der Hof grenzt an eine Mensa und ein weiteres Gebäude an. Alle Räume der FU sind auch ohne Nutzung dieses Hofes erreichbar. Die Nichtanzeige der Versammlung kann eine Auflösung nach geltender Rechtslage nicht rechtfertigen. Der Hinweis auf das Räumungsbegehren und den Strafantrag der FU legt nahe, dass die FU ebenso wie offenbar die Berliner Polizei als Versammlungsbehörde die Rechtsprechung zur Versammlungsfreiheit jenseits des öffentlichen Straßenlandes, Fraport-Entscheidung möchte ich hier kurz benennen, offenbar nicht beachtet haben. Die Presseerklärungen beider Seiten klingen nicht danach, als ob sie es beachtet hätten und noch weniger das Interview des FU-Präsidenten jüngst in der Süddeutschen Zeitung am 17. Mai. Friedlichkeit im Sinne des Artikel 8 Grundgesetz kann auch nicht durch aggressive Parolen oder Inhalte von Meinungskundgaben gefährdet werden, wie die Gerichte bis hin zum Bundesverfassungsgericht immer wieder hervorgehoben haben. Noch so aktives Rufen von Parolen ist keine Unfriedlichkeit im Sinne des Versammlungsrechts oder im Sinne des Strafrechts. Versammlungsfreiheit ist das Recht auf Dissens, auf abweichende Meinung. Grenzen setzt das Strafrecht und nicht die Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland oder eine Beeinträchtigung der außenpolitischen Belange Deutschlands. Dabei haben die Protestierenden grundsätzlich das Recht, Zeit, Ort, Dauer, Mittel und Form des Protestes selbst zu wählen. Dialogfähigkeit und Dialogwillen sind von Artikel 8 nicht eingefordert. Selbstredend, und damit komme ich zum Ende, sind Hochschulen nicht vorrangig Orte der Versammlungsfreiheit. Der Verweis auf eine mangelnde Dialogbereitschaft der Protestierenden verkennt jedoch den Unterschied von Meinungs- und Versammlungsfreiheit einerseits und außerrechtlichen Anforderungen im akademischen Kontext einer Universität andererseits. Hierzu wird der Kollege Wild noch vertieft etwas sagen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke auch Ihnen, dann machen wir da genau weiter. Herr Wild, bitte.
Ja, gerne. Sie hatten mich ja schon vorgestellt, Frau Wolf. Vielen Dank. Vielleicht kann ich noch vorab schicken, dass ich natürlich aufgrund meiner Tätigkeit als jemand, der mit Nationalsozialismus und Holocaust forschungs- und wissenschaftlich zu tun hat, vielfältige Beziehungen und enge Beziehungen zu Israel habe, zu meinen israelischen Kolleginnen und Kollegen. Wie immer man zum Statement der Berliner Lehrenden stehen mag, es hat bewirkt, dass an allen drei Universitäten in Berlin das Gespräch darüber intensiviert wurde, wie eine offene Diskussion und zugleich eine sichere Atmosphäre für alle Studierenden gewährleistet werden kann, ohne dass die Polizei gerufen werden muss. Das Entsetzen über den Terroranschlag der Hamas, die Angst um die immer noch gefangenen Geiseln, ebenso wie die Kriegführung der israelischen Armee in Gaza, Zehntausende von Toten, Zerstörung der Lebensgrundlage der Bevölkerung, all das bewegt auch Studierende hierzulande, entfacht Emotionen von Anteilnahme, Trauer, auch Wut. Studierende haben ein Recht gegen den Terror der Hamas, ebenso wie gegen den Krieg in Gaza zu demonstrieren, gegen die israelische Besatzung und für das Recht der palästinensischen Bevölkerung auf gleiche Rechte, auf politische Selbstbestimmung. Wo, wenn nicht an den Universitäten, zu deren NNA Kritik, kontroverse Debatten und Streitkultur gehören, sollte es Räume geben, um diese Auseinandersetzung zu führen. Damit umzugehen in einer Atmosphäre, die von Polarisierung, Emotionalisierung und Pauschalisierung geprägt ist, ist nicht einfach und erfüllt viele Lehrende mit Sorge um ein offenes Klima in ihren Universitäten. Diese Sorge war meine Motivation, das Statement zu unterschreiben. Ich möchte, dass alles getan wird, um Spannungen zu deeskalieren und die Selbstregulierungskräfte an den Universitäten zu stärken. Das Statement ist keine Erklärung zum Nahostkonflikt. Es nimmt explizit nicht zu den Forderungen der Demonstrierenden Stellung. Darum ist es in keiner Weise Unterstützung für Judenhass, wie Bild diffamierend behauptete. Es ist eine Intervention für die Grundrechte unserer Verfassung, für Universitäten als Orte, und hier zitiere ich die Stellungnahme der Hochschulkonferenz, des kritischen Diskurses, des Dialogs und der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Ja, Antisemitismus und Rassismus dürfen keinen Platz an unseren Universitäten haben. Aber wer glaubt, die Polizei würde Antisemitismus vom Platz schaffen, der irrt. Die Bekämpfung von Antisemitismus und Rassismus ist vor allem eine gesellschaftliche Aufgabe. An den Universitäten brauchen wir Räume, in denen offen diskutiert werden kann, ohne dass sich jüdische und andere Studierende bedroht fühlen. Es braucht Awareness-Teams, die in der Lage sind, bei Spannungen deeskalierend zu wirken. Es braucht Taskforces bei den Unileitungen, Kompetenzzentren wie das Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU oder die Einrichtung einer Anlaufstelle für jüdische Studierende an der Humboldt-Universität. Nötig ist die Verantwortung aller Hochschulangehörigen für eine demokratische Kultur der Auseinandersetzung. Es gibt mittlerweile etliche Beispiele, dass dies gelingen kann, wie in Köln, in München, in Frankfurt am Main und eben auch hier an der TU Berlin. Wie über Hochschulen mancherorts geredet wird, bildet die Wirklichkeit von Hochschulen nicht ab. Ein Beispiel, eine Kollegin von mir, eine Historikerin, hält aktuell in diesem Sommersemester eine Vorlesung zur Geschichte des Nahostkonflikts an der HU, in denen sowohl jüdische wie palästinensische Studierende miteinander diskutieren, ohne Aggression und ohne antisemitische Ausfälle. Nicht der Polizeieinsatz ist die Antwort, sondern Anstrengungen zur Deeskalation, Bemühungen um Kommunikation und Stärkung der Selbstregulierungskompetenz der Hochschulen. Wer vor allem repressive Maßnahmen fordert, ebnet einem autoritären Staatsverständnis den Weg. Gerade angesichts des drohenden politischen Einflusses der AfD geht es in diesen Auseinandersetzungen weit über die Hochschule hinaus um die Bewahrung und Stärkung einer demokratischen Kultur. Vielen Dank.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Vielen Dank auch dafür und dann machen wir weiter bei Frau Professor Dürup.
Vielen Dank. Vielen Dank, dass wir hier heute sprechen können. Ich bin Miriam Rürup, bin Historikerin und als Direktorin des Moses-Mendelssohn-Zentrums für europäisch-jüdische Studien naturgemäß, könnte man fast sagen, in engem Austausch mit israelischen Kolleginnen und Kollegen, mit Wissenschaftlerinnen, Studierenden, die sich in Israel, in den besetzten Gebieten, in Palästina und in Deutschland in den Universitäten bewegen und die diese Proteste und die Situation in Israel und Gaza wiederum bewegen. Mein Appell würde sich in diesen 3 Minuten, die wir haben, vor allen Dingen richten in 2 Richtungen, würde ich sagen. Das eine ist an die Proteste in dem Sinne von, ihr müsst bitte im Blick haben, dass jüdische Studierende verunsichert sind. Zugleich aber ist mein Appell auch an die Gesamtgesellschaft, die bitte auch im Blick haben sollte, dass auch jüdische Protestierende protestieren möchten. Und damit sind wir eigentlich schon beim Kern der Sache, die ich als eines der Probleme in unserer Diskussion sehe, nämlich dass wir uns meistens fokussieren auf eine Stimme auf der einen Seite und auf eine andere Stimme auf der anderen Seite. Und mein Appell geht deswegen in die Richtung, diese Vielfalt der Stimmen zuzulassen. Wir brauchen eine Protestkultur, die es ermöglicht, dass auch Jüdinnen und Juden daran teilnehmen können. Und genau das sehen wir inzwischen an vielen der Protestcamps sich entwickeln. Und das begrüße ich enorm. Denn jeder jüdische Studierende, jede jüdische Lehrende, die sich verunsichert fühlt, ist eine zu viel. Insofern brauchen wir klare Kante gegen Antisemitismus, was gerne eines der Slogans ist, die benutzt werden. Und damit sind wir beim 2. Punkt, der mir wichtig wäre. Slogans und Bekenntnischarakter. Sehr häufig, auch in der Diskussion um Definitionen zu Antisemitismus, finden wir eine Art Bekenntnischarakter, der quasi reflexhaft jede Kritik an israelischer Regierungspolitik gleichsetzt mit Antisemitismus durch ein verkürztes Verständnis von Antisemitismus. Und das ist höchst problematisch. Denn wenn wir bei den Bekenntnissen bleiben, fehlt sozusagen die Umsetzung in die Praxis. Und ich möchte das an einem Beispiel eines Begriffes zeigen, den ich ganz anders definieren würde, als er häufig in den Bekenntnissen benutzt wird, nämlich den Begriff der Staatsräson. Eigentlich wäre ich aktuell auf einer Konferenz, die sich den ganzen Tag diesem Begriff widmet. Natürlich ist es völlig klar, dass für Deutschland Geld gelten sollte und gelten muss, we stand with Israel. Aber was heißt das denn eigentlich? Diese Verantwortung geht mir in unserer Diskussion verloren. Wenn wir sagen, we stand with Israel, dann sollte das aus meiner Sicht bedeuten, die deutsche Staatsräson heißt, wir unterstützen die israelische Zivilgesellschaft. Wir unterstützen diejenigen, die eine Rückkehr der Geiseln fordern und nicht müde werden, dass wir über die Geiseln sprechen. Die fordern, dass die Demokratie in Israel erodiert mit der aktuellen Regierung und mit der anhaltenden Besatzungspolitik. Die fordert, dass ein Krieg zu Ende gehen muss, um sich einer Friedensbildung zuzuwenden. Das heißt, wenn wir gucken, was die Forderungen der Protestcamps sind, dann eigentlich würden wir uns dem nähern, was die Protestcamps eigentlich sind, nämlich ein Zeichen für eine gelebte Debattenkultur. Und diese Debattenkultur hat klare Grenzen und muss gewisse Spielregeln einhalten. Aber wenn wir uns den Zionismus anschauen, dann werden wir sehen, schon die Geschichte des Zionismus zeigt, Debatte um den Zionismus ist genauso alt wie die Idee des Zionismus. Und was die Geschichte und der Blick in die jüdische Geschichte uns auch noch zeigt, ist, dass der Ruf nach mehr Repression, nach mehr Durchgreifen des Staates und die Aushöhlung von Grundrechten nicht Jüdinnen und Juden hilft am Ende des Tages. Das heißt, wir dürfen die Einschränkung von Grundrechten nicht zulassen, ganz im Gegenteil. Die jüdische Geschichte lehrt uns, Jüdinnen und Juden sind nur dann geschützt, wenn eine Gesellschaft offen ist und wenn ein Rechtsstaat stark ist und wenn demokratische Grundrechte eingehalten und verteidigt werden. Und genau das sehen wir bei den Protestcamps, die ein aktiver Debattenbeitrag sind, mit dem man uneins sein kann, aber dann muss man diese Debatte führen. Und diese Debatte zu führen, das wäre mein Appell, das können wir in den Awareness-Team tun, das können wir als Lehrende beispielsweise bei Teach-Ins tun, vor Ort.
Vielen Dank auch dafür, Herr Professor Barenboim.
Guten Morgen. Ich füge noch hinzu, dass ich seit 2000 Mitglied des West Eastern Divan Orchestras bin, bestehend aus Musikern aus dem Nahen Osten, und gründete das West Eastern Divan Ensemble in 2020. Ich werde im Folgenden über den Grund der Studierendenproteste sprechen, nämlich die vernichtende Gewalt in Gaza. Über 35.000 Tote, knapp 80.000 Verletzte und über 10.000 weitere gelten als vermisst und werden unter den Trümmern vermutet. Zerstörte Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Moscheen und Kirchen. Eine hungernde Bevölkerung, zum großen Teil mehrfach vertrieben, versucht, irgendwie zu überleben in menschenunwürdigen Umständen. Es gibt keinen sicheren Ort in Gaza. Satellitenbilder von Gaza zeigen einen Ort der Verwüstung. Das Schlimmste, circa 15.000 getötete Kinder in etwas mehr als 7 Monaten. James Elder von UNICEF hatte diesen Krieg vor 5 Monaten schon als einen Krieg gegen Kinder bezeichnet. Es sind in den ersten 4 Monaten in Gaza mehr Kinder getötet worden als in Konflikten weltweit innerhalb der letzten 4 Jahre. Diese und viele weitere Gräueltaten haben dazu geführt, dass Israel des Genozids vor dem Internationalen Gerichtshof angeklagt wird. Seit dem 26. Januar 2024 steht fest, dass diese Anklage als plausibel angesehen werden muss, da die Richter mit einer überwältigenden Mehrheit von 15-2 für die Aufnahme des Falls abgestimmt haben. Verschiedene Statements von hochrangigen Politikern, inklusive Verteidigungsminister, Premierminister und Staatspräsident, belegen laut der Anklage, dass hier eine Intention, die palästinensische Bevölkerung in Gaza ganz oder teilweise zu zerstören, zur Debatte steht. Erinnert sei an dieser Stelle an den jetzt schon berühmt-berüchtigten Ausdruck Human Animals von Verteidigungsminister Gallant. Verstörend bleibt auch das Beschwören von Amalek durch Premierminister Netanyahu. Zur Erinnerung, die relevante biblische Passage besagt, Zitat, schone es nicht, sondern töte Männer, Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Zitat Ende. Gallant und Netanyahu, wie seit gestern bekannt, werden womöglich für verschiedene Kriegsverbrechen sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit vom Internationalen Strafgerichtshof angeklagt werden. Schon die Ankündigung des Verteidigungsminister Gallant am 9. Oktober 2023, dass Palästinenser, Zitat, keinen Strom, keine Lebensmittel, keinen Treibstoff erhalten werden, ließ keinen anderen Schluss zu. Israel würde unzureichend, wenn überhaupt, eine Unterscheidung zwischen Zivilisten und Kämpfern vornehmen, würde eine gesamte Bevölkerung bestrafen. Es werden nicht nur unzureichend Hilfsgüter nach Gaza reingelassen, sondern es wurden seit Oktober auch über 250 Hilfsorganisationsmitarbeiter getötet. Hunger als Kriegsmittel ist allgegenwärtig in Gaza, so auch der Internationale Gerichtshof, als er im März erneut Maßnahmen anordnete. Ungeachtet dessen blieb Deutschland erst bis vor kurzem der zweitgrößte Waffenlieferant Israels. Deutschland steht an der Seite Israels, zum Beispiel vor dem Internationalen Gerichtshof mit der Begründung, Zitat, der Genozidvorwurf entbehrt jeder Grundlage. So wird allein schon die legitime Grundlage der Prüfung in Frage gestellt, als hätte Südafrika nicht ein 84 Seiten langes Dokument mit Belegen vorgelegt. Und als hätte sich die Situation für Palästinenserinnen und Palästinenser nicht weiterhin verschlechtert. Gaza ist nunmehr komplett unbewohnbar geworden, so mehrere UN-Berichte. Es ist in diesem Klima, dass Studierende sich zusammengetan haben, um zu protestieren gegen eines der großen Verbrechen unserer Zeit. Unter ihnen auch viele Jüdinnen und Juden, die den 7. Oktober als traumatisches Ereignis verarbeiten mussten. Sie wollen in einer Welt leben, in der die Menschenrechte für alle gelten, und zwar auch für Palästinenser, wo das internationale Recht nicht einfach ignoriert werden kann, wie im Falle der UN-Resolution 2728 vom 25. März 2024, die einen sofortigen Waffenstillstand forderte. Sie wollen das Ende einer brutalen, illegalen Besatzung, die Palästinensern jeden Tag aufs Neue ihre Rechte gewaltsam wegnimmt. Palästinenser haben schließlich auch das Recht auf Selbstbestimmung. Auch dieses Recht wird ihnen jeden Tag aufs Neue gewaltsam weggenommen. Für mich steht fest, die Studierenden haben nicht nur das Recht zu protestieren, sondern sie haben Recht zu protestieren.
Vielen Dank auch dafür. Dann gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und vielleicht sagen Sie immer dazu, an wen sich Ihre Frage richtet. Und ich beginne bei Frau Jeckel.
Pauline Jeckels von ND der Tag. Frau Rürup, aber auch die anderen, die oben sitzen, Sie sprachen schon von der Verunsicherung jüdischer Studierender, aber auch palästinensische, palästinensolidarische und Studierende mit arabischer Herkunft fühlen sich aktuell verunsichert, haben Angst, ihre Meinung frei zu äußern. Wie kann man die Sicherheit, aber auch das Recht auf freie Meinungsäußerung dieser beiden Gruppen gleichzeitig denken und gleichzeitig gewährleisten? Was muss dafür an der Universität, an den Universitäten und auch von der Politik passieren?
Danke für diese Frage. Tatsächlich wäre das quasi mit dem Ende, mit dem ich begonnen, könnte ich jetzt beginnen, ne, mit dem Teach-In. Eines der Probleme haben Sie schon benannt, nämlich, dass wir immer in zwei Lagern denken und dass wir gewissermaßen die einen Studierenden gegen die anderen ausspielen. Dabei überschneidet es sich. Und natürlich ist es nicht einfach, eine Lösung zu finden, wenn sich jemand verunsichert fühlt, auf den Campus zu kommen, weil dort ein Zeltcamp stattfindet. Man muss sich dann aber durchaus auch fragen, wie viel tragen wir möglicherweise durch eine Skandalisierung dieser Camps und durch so eine Bildkampagne dazu bei, dass die Angst auch vergrößert wird. Was kann man tun? Ich würde sagen, das eine, was man vor allen Dingen tun kann, ist zu stärken, gerade diese Camps, und zu sagen, wir sprechen miteinander ab, was sind Regeln, was sind Räume, wie werden sie geschützt und wie werden sie zugleich geöffnet? Also das ist sozusagen eine ständige Gratwanderung zwischen Öffnung und Schließung von Räumen. Und Polizei und Ruf nach Repression ist definitiv nicht die Antwort, sondern eine Antwort könnte eben sein, das Seminar, was ich dieses Sommersemester unterrichte, über Geschichte des Zionismus, trägt man genau dorthin. Als die Proteste an der FU waren, war ich gerade noch in den USA und da ist Omer Bartov auf den Campus gegangen und hat vor Ort mit den Protestierenden diskutiert. Und zwar ohne niedergeschrieben zu werden. Das heißt, das ist möglich. Und genau diese Räume müssen wir schaffen und nützen.
Ja, dem würde ich mich auch anschließen wollen. Ich glaube, dass es schlimm gewesen ist. Und ich kann das als, müssten Universitäten auch nochmal selbstkritisch ihre Geschichte aufarbeiten, dass sich jüdische Studierende nach der Katastrophe des 7. Oktober alleingelassen gefühlt haben. Und das darf nicht passieren, sondern ich glaube, gerade durch Intervention oder durch die Verantwortung auch von Hochschulangehörigen, sich hier auch mit ihren Studierenden solidarisch zu erklären und auch Unterstützung, Hilfe anzubieten. Und das passiert im Augenblick gerade. Also es gibt eine ganze Reihe von Gesprächen mit jüdischen Studierenden, an denen ich selber auch teilnehme, um hier auch eine Atmosphäre, sozusagen einerseits deutlich zu machen, wir müssen gemeinsam für eine Atmosphäre sorgen, in der darüber debattiert wird, ohne dass Angst, Bedrohung ausgelöst wird. Zum Zweiten glaube ich, in dem Augenblick, wo auch Hochschulangehörige in den Debatten, in die Konfrontation gehen, in die Streitkultur, auch jüdische Studierende nicht mehr den Eindruck haben werden, dass sie alleingelassen werden, sondern dass die Lehrenden bei ihnen sind, mit ihnen sind und auch die Fragen und die Probleme angesprochen werden, die natürlich auch nach dem 7. Oktober bei jüdischen Studierenden entstehen sind und die auch diskutiert werden müssen. Insofern würde ich mich, ich finde es auch schon eine wunderbare Idee von Omer Bartov oder jetzt von dir, gewissermaßen die Seminare in die Camps zu tragen und zu sagen, wir halten das Seminar da. Also meine eigenen Seminare zu Nationalsozialismus und Holocaust, da waren jüdische und auch muslimische Studierende natürlich dabei. Und wir konnten in einer solchen Atmosphäre, in der der Respekt voreinander gewährleistet ist, über Holocaust, Kolonialismus und wie auch immer diskutieren. Das Beispiel von meiner Kollegin, die jetzt die Vorlesung zur Geschichte des Nahostkonfliktes macht, zeigt auch, dass das möglich ist. Also da sind, denke ich, wir als Lehrende, als Hochschulangehörige auch mitverantwortlich und sollten mitverantwortlich sein.
Nachfrage? Noch eine Nachfrage. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Grenzen dieser Auseinandersetzung, wo Sie sagen würde, ja, hier ist es gerechtfertigt einzuschreiten? Der Vorwurf war, dort wurden antisemitische Parolen genutzt bei diesem Protest. Da wäre es zu Hassaussagen gekommen. Wie bewerten Sie die Grenzen, wo es vielleicht sogar auch gerechtfertigt wäre, von staatlicher Seite, von politischer Seite einzugreifen?
Ich überlege gerade, ob das vielleicht mehr eine Frage an den Juristen ist an dieser Stelle. Zunächst würde ich erstmal sagen, dass die Frage ist ja, wie man eingreift. Und meine Antwort wäre die einer Lehrenden, die im Übrigen durchaus auch eine Betroffene ist oder sein kann, je nachdem, wie wir da hinschauen, zu sagen, erstmal das Gespräch weitersuchen. Und wenn man niedergeschrien wird, muss man abwarten und trotzdem das Gespräch weitersuchen. Das ist auch eine Form des Eingreifens aus meiner Sicht. Aufklärung, Streit, produktiver Streit. Vielleicht ein letzter, und dann gebe ich wirklich an den Juristen, an den ich gerade verwiesen habe. Michael Barenboim und ich sind zusammen in einer palästinensisch-jüdisch-israelischen Diskussionsgruppe. Das ist nicht einfach, diese Diskussion, die wir da führen. Aber ich finde sie unmittelbar wichtig. Und eigentlich würde ich fast sogar sagen, genau diese Diskussionen sind das, was gegen das Trauma am besten hilft. Und das Trauma ist etwas, was uns, könnte man fast sagen, vielleicht alle am Ende doch vereint, die in dieser Gruppe vereint sind.
Ja, ich sage gerne auch noch einen kleinen Satz dazu, aber ich finde gerade die nicht rechtliche Antwort eigentlich die wichtigere Antwort in diesem Fall, nämlich, dass man schaut, soweit es irgend geht, den Diskurs in der Institution, also hier in der Hochschule zu führen. Ein Hereinholen der Polizei, vor allem in die Hochschule, ist schon immer ein arger Eingriff sozusagen in die Idee von Hochschule. Und wenn Sie sagen, da wurden antisemitische Parolen gerufen, sind wir natürlich sofort in der Frage sozusagen, was ist eigentlich eine antisemitische Parole? Also wir haben ja doch dieses Dilemma, dass Polizei letztendlich bei vielen Demonstrationen, Entschuldigung, zensiert gleichsam, was darf hier eigentlich gesagt werden? Vor allem unmittelbar nach dem 7. oder sagen wir vielleicht eine Woche nach dem 7. Oktober gab es da massenweise Fehlgriffe aus rechtlicher Sicht. Und wir haben dazu durch das Verbot der Hamas vom 2. November noch ein Sonderthema aus meiner persönlichen rechtlichen Sicht, nämlich die Innenministerin verbietet eine bestimmte Parole, die wir alle kennen, und damit entscheidet die Exekutive, nicht mehr der parlamentarische Gesetzgeber, wie zum Beispiel bei der Volksverhetzung, bei der Leugnung des Holocaust, entscheidet jetzt die Innenministerin, was noch gesagt werden darf in diesem Land. Und die Polizei setzt darauf auf und leitet die Strafverfolgung ein. Das finde ich einen Abweg. Ich denke, da muss man dann auch zur Not mal auf der Straße sozusagen den Disput auch suchen. Das ist eine Kultur, die uns oft noch fehlt. Die gibt es relativ vielfältig, wenn es gegen rechte Demonstrationen geht. Aber die müssen wir auch hier ein Stück weit noch generieren, glaube ich.
Also ich möchte nicht, dass ein AfD-Innenminister in Thüringen demnächst exekutiert, was in Thüringen gesagt werden darf oder nicht.
Dann bin ich jetzt bei Frau Gräbner und dann bei Herrn Thurau.
Ja, Katrin Gräbner, RTL NTV. Ich habe aber auch noch mal an den Juristen eine Frage, weil ich weiß, dass Polizei sich damit auch intern beschäftigt, auch hier in Berlin. Das ist in der Diskussion, das war auch schon in der Diskussion zum Thema räumen wir Spielplätze, müssen wir Kinder von Spielplätzen zu Corona-Zeiten hören? Also was ist eigentlich die Aufgabe der Polizei? Da würde ich jetzt doch noch mal gerne von Ihnen zuhören. Wie häufig beobachten Sie, sage ich mal auch als vielleicht als Forscher, diese Eingriffe in die Versammlungsfreiheit und Meinungs- und Versammlungsfreiheit ist ein großes Grundrecht. Wie sehr sehen Sie das ausgenutzt, ausgehöhlt, also die Staatsräson, müsste nicht öfter mal das Ordnungsamt einschreiten, weil es so eine Ordnungswidrigkeit ist. Also wie sehr beschäftigt Sie dieses Thema auch sonst? Und
ich glaube, wir haben, wenn es um Versammlungsfreiheit geht, und ich glaube, man kann Versammlungsfreiheit nicht ausnutzen, wenn ich Ihnen an dem Punkt sozusagen widersprechen darf. Versammlungsfreiheit ist Versammlungsfreiheit. Versammlungsfreiheit ist das Recht auf abwegigste Meinungen, egal ob die Mehrheitsgesellschaft die trägt oder nicht. Und es gibt eine klare Grenze, und das ist das Strafrecht. Gerade wenn es in Richtung oder die Diskussion, die wir heute führen, um Antisemitismus, wird das strafrechtliche Eis eben relativ schnell dünn. Das muss man einfach auch sagen. Und ich sehe auch, dass es durchaus das Dilemma für Polizistinnen und Polizisten im Einzelfall vor Ort sozusagen jetzt hier ad hoc eine schnelle Entscheidung zu treffen. Sie haben auch erwähnt das Stichwort Corona, und ich sehe folgende Tendenz in der Bundesrepublik, dass wir seit Corona das Versammlungsrecht und die Versammlungsfreiheit seitens der Exekutive, also der Versammlungsbehörden der Polizei, in Berlin ist es ja identisch spannenderweise, mehr und mehr einengen. Wir haben eine Polizeipräsidentin, die einige Wochen, ich habe nicht genau das Datum, Ende Oktober, Anfang November, vor die Presse tritt und sagt, sie verstehe gar nicht die Diskussion um Beschränkungen zur Versammlungsfreiheit in Berlin. Man habe doch von 35 Demonstrationen nur 17 verboten. Die Aussage hat mich innerlich erschüttert, muss ich gestehen, als Versammlungsrechtler. Warum? Ich habe jetzt keine Empirie, aber meine Schätzung wäre, dass wir in 5 Jahren vorher keine 17 Versammlungen verboten haben. Also wir haben uns gewöhnt während Corona daran, dass Versammlungen verboten werden dürfen. Und sicherlich war das zu einer bestimmten Zeit in der Corona-Zeit auch durchaus ein notwendiges Mittel. Ich will die Notwendigkeit von Maßnahmen, Infektionsschutz gar nicht in Frage stellen, überhaupt nicht. Aber wir haben da angefangen, wir haben die Klimaproteste und jetzt haben wir den sozusagen alles nach dem 7. Oktober. Und die Tendenz geht immer mehr zu einer restriktiven Auslegung der Versammlungsfreiheit, die völlig widerspricht dem, was wir seit dem Brockdorf-Urteil des Bundesverfassungsgerichts Mitte der 80er Jahre bis vor kurzem eigentlich an Freiheitsrecht entwickelt haben. Und da musste das Verfassungsgericht ja emsig mithelfen, weil das Versammlungsgesetz des Bundes von 1953 einen völlig undemokratischen Ansatz vertritt und dann immer mehr von den Gerichten sozusagen Richtung Freiheitsrecht uminterpretiert werden musste, teilweise entgegen dem Wortlaut. So viel vielleicht erstmal kurz.
Dann Herr Tuder und im Anschluss Herr Reinicke.
Herr Barenboim, Sie haben sich gerade geäußert zu dem Internationalen Strafgerichtshof. Das Auswärtige Amt hat nach der Meldung aus Den Haag sinngemäß gesagt, wir unterstützen den Strafgerichtshof, aber es ist unglücklich, Netanjahu und einen seiner Minister in einem Atemzug mit der Hamas zu nennen. Sie finden das offenbar nicht. Finden Sie eine härtere, klarere Aussage der Bundesregierung wäre angemessen?
Also ich finde die Aussage, wir unterstützen den Strafgerichtshof, aber schon problematisch. Also entweder wir unterstützen ihn oder wir unterstützen ihn nicht. Es gehört zum Respekt der internationalen Institutionen, dass man solche Aussagen und wie die vorhin zitierte Aussage zum Thema internationaler Gerichtshof, ich kann die nochmal wiederholen, da hieß es, den nun vom internationalen Gerichtshof gegen Israel erhobenen Vorwurf des Völkermords weist die Bundesregierung aber entschieden und ausdrücklich zurück. Dieser Vorwurf entbehrt jeder Grundlage. Solche Aussagen sind problematisch, weil sie schon vorwegnehmen, dass bevor überhaupt irgendwas geprüft werden kann, wird die Position schon vorweggenommen. Und das ist meines Erachtens ein Riesenfehler. Wir müssen jetzt einfach den Prozess im Internationalen Strafgerichtshof respektieren und abwarten, wie weiter damit. Aber die gestrige Meldung nach der Premierminister Netanjahu und Verteidigungsminister Gallant sozusagen neben Sinwar und Haniyeh und so weiter. Das muss man jetzt einfach so stehen lassen. Ob es jetzt der deutschen Politik, der amerikanischen Politik, gestern hieß es von Joe Biden, this is outrageous. Ob es der amerikanischen, deutschen Politik gefällt oder nicht, es tut nichts zur Sache.
Der internationale Strafgerichtshof kann nicht politisch entscheiden, er muss rechtlich entscheiden. Insofern ist der Antrag auf einen Haftbefehl eine rechtliche Entscheidung. Und steht am Anfang einer Prüfung. Also wir müssen doch den Rechtsverfahren auch als Rechtsverfahren internationalem Völkerrecht gelten lassen. Das ist doch keine Vorverurteilung und auch keine Verurteilung. Auch es steht auch nicht in Frage, ob, wenn es zu einer Verhandlung kommt, die Hamas-Angeklagten nicht schlimmerer Verbrechen überführt und auch verurteilt werden als Angehörige der israelischen Regierung. Also ich sehe hier keine Gleichsetzung, sondern der Anfang einer Prüfung, die dann am Ende zu einem Urteil kommen wird. Wenn diesem Verfahren, was der Chefankläger jetzt angeschoben hat, nachgegeben wird. Also insofern, das Vertrauen auf internationale völkerrechtliche Instanzen finde ich auch wichtig. Nicht gleich schon damit zu bedeuten, dass manche Anklagen nicht rechtend sind oder nicht einer Grundlage entbehren, sondern auch, dass es gehört zur Demokratie und auch zu einer demokratischen, rechtsstaatlichen Kultur der Bundesrepublik, den internationalen Instanzen wie dem Internationalen Gerichtshof oder dem Internationalen Strafgerichtshof zu folgen und das Verfahren abzuwarten und zu begleiten, auch kritisch zu begleiten, gar keine Frage.
Darf ich eine Sache hinzufügen? Es ist auch viel geredet worden über den den Imageverlust Deutschlands, gerade im globalen Süden, gerade nachdem entschieden wurde, als Drittpartei zugunsten Israels im Internationalen Gerichtshof einzutreten. Und solche Aussagen wie die gestern vom Außenministerium sind in dieser Hinsicht wirklich wenig hilfreich, weil das Gefühl, was aufkommt, ist, diese internationalen Gerichte sind eigentlich nicht dazu da, um unsere Freunde und unsere Partner zu belangen, sondern nur die anderen. Und das ist nicht so. Diese Institutionen gelten für alle. Und das muss man einfach respektieren.
Dann bin ich jetzt bei Herrn Reinicke und dann im Anschluss bei Frau Geuter.
Ja, ich habe eine Frage nochmal zum etwas anderen Thema, und zwar zu dem Brief der Professorinnen und Professoren zu den Protesten. Dann gab es ja diese Bild-Zeitung und die Kommentare von der Bildungsministerin Frau Stark-Watzinger, und die hat gesagt, er hat die Lehrenden, die das unterschrieben haben, nochmal ermahnt, dass sie auf dem Boden des Grundgesetzes zu stehen haben, was ja indirekt gewissermaßen bedeutet, dass sie das mit dieser Intervention verlassen haben, den Boden des Grundgesetzes. Und da würde mich Ihr Kommentar oder Ihre Einschätzung dieser Äußerung der Ministerin interessieren.
Ja, den kann ich nur ganz entschieden zurückweisen. Die Intervention des Statements ist ja eine für das Grundrecht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Und ich in einem Interview mit dem Max-Planck-Institut-Direktor Ralf Michaels im Deutschlandradio, glaube ich, war seine Antwort: Es kann gar nicht sein, dass die Ministerin überhaupt das Statement gelesen hat, was dann die Pressesprecherin der Ministerin dann, glaube ich, hier vor wenigen Tagen nochmal dann irgendwie bestätigt hat, dass sie doch gelesen hat. Also das ist so abwegig, dass ich gar nicht weiß, wie die Ministerin, die eigentlich ja sozusagen meine Ministerin ist, die sich auch für die Lehrenden und die HochschulprofessorInnen auch einsetzen sollen, zu einem solchen abwertenden und Urteil kommt. Ich will auch noch mal betonen, dass dieser Kommentar zustande gekommen worden ist, ohne dass es einen Kontakt mit uns oder mit irgendjemand anderem gegeben hat. Also sie hat sich auf die Bild-Zeitung dabei verlassen. Und selbstverständlich würde ich auch immer jederzeit mit der Ministerin darüber reden und auch über diese, nach meiner Ansicht nach, Fehleinschätzung und Abwertung des Engagements von Lehrenden, die, wie ich meine und jedenfalls in meinem Fall, eben um Sorge um die Klima an den Hochschulen sozusagen motiviert sind. Also insofern kann ich das nur kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen und hoffe, dass es vielleicht dann auch mal irgendwann eine Entschuldigung von ihr gibt.
Ich glaube, auch wenn ich einen Satz dazu fügen darf, Politik neigt dazu, in diesen aufgewühlten Zeiten offenbar Staatsräson und Verfassung zu verwechseln. Übrigens auch der FU-Präsident, der in einem Interview in der Süddeutschen sagt, zur Frage des Existenz- und Selbstverteidigungsrechts Israel, das ist Staatsräson. Dieser Konsens muss für alle gelten und das werde ich gewährleisten. Das ist genau das, was er am 7. dann exekutiert hat auf dem Hof der Hochschule. Natürlich ist unzweifelhaft, dass Deutschland in einer besonderen Rolle ist gegenüber Israel. Das kann man nicht ernsthaft in Frage stellen aus meiner Sicht. Aber diese Einordnung sozusagen kann noch nicht über einer grundrechtlichen Einordnung bei Menschen anderer Meinung stehen. Und das ist, was hier offenbar völlig verdreht wird und wo sich dann Frau Stark-Watzinger versteigt, sage ich ganz bewusst, zu unterstellen, die Menschen, die hier diese Rechte hochhalten, würden nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Das ist nachgerade absurd.
Dann bin ich, wollen Sie ergänzen?
Wenn ich darf, würde ich hier noch mal einen Punkt hervorheben und betonen, dass es gerade diese Proteste und auch die Unterstützung des Protestrechts ein Einfordern von Grundrechten ist und dass aus der Perspektive einer Historikerin der deutsch-jüdischen Geschichte es eben genau diese Grundrechte sind, die für Jüdinnen und Juden beispielsweise den maximalen Schutz überhaupt nur geben können. Und wenn wir anfangen, diese Grundrechte in Frage zu stellen, dann schaffen wir gewissermaßen die Grundlage für andere die möglicherweise gerade in diesem Wahljahr, in dem ich bin ja in Brandenburg tätig, wir sehr besorgt auf die Entwicklungen schauen, wir auf gar keinen Fall irgendwelche Instrumente und auch keine rhetorischen und diskursiven Instrumente Rechten an die Hand geben sollten, die möglicherweise genau diese Grundrechte zukünftig in Frage stellen werden und gegen andere weitere noch wenden werden. Also das heißt, auch hier rechte Talking Points letztlich zu übernehmen, würde denen am wenigsten helfen, die sie eigentlich schützen sollen, diskursiv.
Dann bin ich jetzt bei Frau Geuter und im Anschluss wieder bei Frau Gräbner. Das ist das falsche Mikro, jetzt.
Herr Professor Arzt, mir geht es nochmal einfach für mein Verständnis um die versammlungsrechtlichen Aspekte. Erstmal ganz kurz nur die Frage, welche Rolle spielt die fehlende Anmeldung? Aber vor allem geht es mir um den Ort Uni. Erstmal auch in rechtlicher Hinsicht, welche Rolle spielt dabei diese Protestform des Camps, die auf dem Gelände der Uni ja auf eine gewisse Dauerhaftigkeit angelegt ist, was jetzt erstmal von der Uni nicht so geplant ist, sagen wir mal vorsichtig. Und dann, Sie haben die Flughafenentscheidung erwähnt, das heißt, ja, also von dem wenigen, was ich gerade noch präsent habe, dass eben der dass es eben nicht nur der öffentliche Raum ist, sondern dass auch andere Träger des Grundes hinzunehmen haben, dass da Versammlungen stattfinden. Aber warum kann einerseits die Uni-Leitung sagen, das soll geräumt werden, andererseits ist es eben möglicher Ort öffentlicher Demonstrationen? Und darüber hinaus vielleicht auch nochmal die Frage über diesen möglichen Diskursort Uni. Einerseits sagen Sie, Herr Arzt, das ist von außen begehbar. Das spricht ja dafür, dass es irgendwie erstmal nichts anderes ist als andere Orte auch. Dann haben aber mehrere, glaube ich, heute gesagt, dass es ein Problem wäre, wenn man gerade an der Uni mit Polizei da reingeht. Also die beiden Sachen passen für mich nicht richtig zusammen.
Vielleicht lassen wir es erstmal dabei.
Nur noch der letzte Punkt, wenn es um den Diskursraum Uni geht. Welche Rolle spielt dafür, und das ist wahrscheinlich keine rechtliche Frage, die Frage, ob es dabei Studierende waren oder auch Leute von außen?
Ja, vielen Dank für die Fragen. Also die Frage der Anmeldung spielt im Kern keine Rolle. Es gibt klare Rechtsprechung. Das Problem ist ja schon, dass wir nach dem Grundgesetz ohne Anmeldung uns versammeln dürfen und dann das Versammlungsrecht doch eine Anmeldung, respektive in Berlin nach dem Versammlungsfreiheitsgesetz, nennen wir es jetzt Anzeige, aber es ist faktisch das Gleiche. Und hier gibt es massenweise Rechtsprechung, dass das kein Auflösungsgrund ist. Das kann allenfalls unter bestimmten Umständen die Schwelle des Einschreitens leicht absenken, aber das ist hier irrelevant. Trotzdem versucht ja offenbar sozusagen die Polizei mit der Message in der Presseerklärung ohne Anmeldung auch, also da wird ja eine Message ausgesandt, Polizei macht ja auch aktive Pressearbeit, ist ja nicht mehr so wie vor 10 Jahren, dass man einfach nur noch berichtet, sondern man macht aktive Pressearbeit, um sein Vorgehen auch entsprechend zu legitimieren. Zweitens die Frage des Ortes und des Camps. Auch das ist heute nach einiger Zeit, wo es sehr umstritten war, wir erinnern uns an G20 unter einem regierenden Bürgermeister, der heute Bundeskanzler ist und meinte, es gibt keine Protestcamps, die von Artikel 8 geschützt seien, das ist abgeräumt in der Rechtsprechung. Und interessanterweise hat der bayerische VGH gerade darauf verwiesen, dass ja gerade das Camp, das Zeltcamp auf der Wiese vor der LMU mit seinem Bezug auf die Lebenssituation im Gazastreifen genau das richtige Mittel ist. Und genau deshalb hatten wir auch die Diskussion, die Menschen, die gegen den Klimawandel mit sich festkleben, protestierten, Klimakleber in Kurzform, haben sicherlich allen Grund dazu, das auf einer Straße zu tun, weil, wie wir wissen, der Verkehr gerade das größte oder eines der großen Probleme sozusagen ist an diesem Punkt. Also dass ich nicht nur dahin gehe, sondern ein Camp einrichte und das für eine gewisse Zeit einrichte, ist von der Versammlungsfreiheit gedeckt. Und ich glaube, der bayerische VGH neigt nicht zu überliberalen Entscheidungen, aber er ist ein rechtsstaatliches Gericht mit gut ausgebildeten Juristen, die dann auch wissen, was geht und was nicht geht, wenn ich das mal so nebenher sagen darf. Die Fraport-Entscheidung habe ich kurz deshalb angesprochen. Hier ging es ja um die Frage, ob in einem Gelände, also hier im Flughafenterminal, was von einem Privaten, nämlich der Fraport AG, gehalten wird, demonstriert werden darf. Und eine der wesentlichen Entscheidungsgründe war, 51% daran trägt die öffentliche Hand. Und damit ist die Flughafengesellschaft grundrechtsverpflichtete. Die Freie Universität in Berlin ist eine staatliche Einrichtung nach dem Hochschulgesetz. Also ist sie noch näher dran und insofern natürlich grundrechtsverpflichtet. Und dann kommen wir zur nächsten Frage, nämlich zu diesem Hof. Die haben ja nicht ihr Camp in einem Hörsaal aufgebaut, wo man nochmal neu nachdenken müsste, aber auch da müsste man natürlich trotzdem Artikel 8 mitbedenken. Ja, das heißt ja nicht sozusagen, dass Artikel 8 mir immer an jeder Stelle, an jedem Ort die Freiheit gibt, eine Versammlung durchzuführen. Es gibt Beschränkungen legitime im Sinne des Versammlungsgesetzes. Wenn ich jetzt also eine Versammlung in der Uni mache, werde ich zumindest mich möglicherweise daran orientieren müssen, dass das Gebäude nachts geschlossen ist. So, aber all das hatten wir hier nicht. Also es ist ein Gelände, wo jeder hin kann, jede. Wer weiß, was da ist, weiß, dass das Unigelände ist, aber da steht noch nicht mal ein Schild oder irgendwas. Es gehört einer absolut grundrechtsverpflichteten Institution. Und all das taucht gar nicht auf im Diskurs, sondern im Nachgang sagt dann der Präsident der FU, er hat hier die Staatsräson durchgesetzt. Und da lässt er nicht mit sich drüber diskutieren. Er hat es ja auch immer mit Hinweis auf die mangelnde Dialogfähigkeit oder Willigkeit der Protestierenden geschoben, wo es durchaus unterschiedliche Erzählungen gibt, was genau da gelaufen ist. Ich weiß es nicht. Aber wie ich schon kurz sagte in meinem Statement, ist völlig irrelevant. Ich muss als Demonstrant oder Demonstrantin nicht dialogwillig oder fähig sein. Ich bringe meine Message rüber. Das ist das, was Artikel 8 schützt. Und ganz klar in der Rechtsprechung ist, noch so aggressive Parolen sind das Wesen der Versammlungsfreiheit. Und die Unwilligkeit, mit Dritten zu reden, ist das Wesen der Versammlungsfreiheit. Und dann kommen wir zum Ort Universität. Ob das schlau ist, an einer Universität sich so zu verhalten, darüber kann man ernsthaft diskutieren. Ja, also wenn es diese Dialogfähigkeit nicht gab, aber da gibt es durchaus widersprechende Meinungen. Ich kann das nicht beurteilen, ich war nicht dabei. Ich war aber vor Ort und habe das alles hinterher sehr genau angeschaut. Deswegen habe ich es auch so genau beschrieben. Also es gibt dort Versammlungsfreiheit. Es gab dann Mails, die behauptet haben, der Unibetrieb, die gesamte Silber- und Rostlaube können nicht mehr genutzt werden. Entschuldigung, es ist nachgerade absurd. Also gehen Sie selbst mal an diesen Ort. Ja, das ist ein Eingang an einem Ende eines langen Schlauches. Da ist ein Hof. Und ja, die wenigen Fenster, die nicht zur Mensa gehören, der größte Teil gehört zur Mensa, die waren wahrscheinlich von der Lärmbeeinträchtigung ein Stück weit beeinträchtigt, wobei man da auch sagen muss, natürlich stieg der Lärm auch mit der Massierung von Polizeikräften in diesem kleinen Hof, weil das natürlich nicht von allen gut gehießen wurde. Aber auch das gehört halt dazu zur Versammlungsfreiheit. Also so viel würde ich jetzt vielleicht erstmal ganz kurz einen Cut machen.
Also Universitäten sind kein anderer rechtlicher Raum als alle anderen auch, selbstverständlich. Aber ich würde noch mal ein Plädoyer machen, auch weil so Bilder über die Medien gehen. Und ich finde auch, da haben Medien auch eine Verantwortung. Die Studierenden, mit denen ich zu tun habe, das sind kluge, engagierte, junge Leute. Die machen sich ihre Gedanken. Die sind auch betroffen und beteiligt von den Verhältnissen in der Welt. Nicht nur im Gaza, sondern auch von der Klimakatastrophe und auch von Vertreibungen, massenhaften Morden im Sudan oder in Eritrea. Und da geht es um Diskussion, da geht es auch um sich klar werden über die Welt, geht auch um Wissen dabei. Also die Universität ist ja auch ein Ort, an dem Wissen generiert wird und in dem man gemeinsam Wissen generiert. Und insofern würde ich immer sagen, als Hochschullehrer, um diesen Ort kämpfe ich und bemühe mich, dass staatliche Eingriffe so sozusagen minimiert werden müssen oder können, dass alles das, was vorher passieren kann, im diskursiven Raum, in der Auseinandersetzung, geschehen kann. Und nochmal, mit meiner eigenen Erfahrung kann ich Ihnen sagen, diese Diskussionen sind großartig, die da in den Seminaren sind. Die sind auch offen, die sind auch kontrovers. Und ich glaube, da ist es sehr gut, auch ein wenig, wie soll ich das sagen, diesen jungen Menschen, die an Hochschulen studieren, auch zu vertrauen.
Jetzt ist vieles gesagt. Ich würde es auch mit diesem letzten Punkt so drehen, zu sagen, vielleicht begreifen wir diese Proteste erstmal als Chance und gehen dann in die Kritik. Denn es ist eine Chance, das sind diejenigen, die wir an den Hochschulen ausbilden. Vielleicht sind nicht alle welche, die in unseren Seminaren sitzen. Vielleicht werden sie es aber eines Tages sein. Und natürlich machen wir es uns viel zu einfach, wenn wir sagen, die antisemitischen Parolen wurden von denen gerufen, die dann nachträglich dazu kamen. Das wäre ein verkürzter Blick auf die Dinge, der überhaupt nicht weiterhelfen würde. Zugleich andersrum wäre es verkehrt zu sagen, die Studis in den Camps auf der einen Seite und die Universität auf der anderen Seite. Denn letztlich, die Studierenden sind ja Teil der Universität. Das heißt, das ist ja schon ein Wir, was da streitet. Und genau dieses Wir müssen wir sozusagen adressieren. Und das wäre quasi mein Appell. Und als Nicht-Juristin, sondern Historikerin kann ich dann vielleicht sagen, ich wünsche mir durchaus, dass Dialogbereitschaft da ist. Denn nur dann kommen wir überhaupt weiter. Aber das ist das Privileg der Historikerin, die sich Streits in der Geschichte anschaut. Und deswegen hatte ich ja auch das Beispiel mit dem Zionismus, der auch innerjüdisch, seit er existiert, so umstritten ist und so vehement umstritten, dass es dort genauso antizionistische Strömungen gibt wie ultrazionistische Strömungen. Und wir beides gleichermaßen in den 100 paar Jahren des politischen Zionismus beobachten können. Das heißt, eigentlich müssen wir uns diese Debatte zurückholen und sie als eine gemeinsame Debatte begreifen. Bei allen.
Ja, ich möchte ganz kurz einen Satz dazufügen. Selbstverständlich brauchen wir Dialogbereitschaft. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass Dialogbereitschaft nicht eine Voraussetzung der Versammlungsfreiheit ist. Darum geht es. Selbstredend ist das an der Uni ein wichtiger Punkt. Ich möchte aber noch mal einen Satz ganz kurz auch hinzufügen zu dieser Auflösung. Also noch mal, ich zitiere noch mal aus dem Interview mit dem FU-Präsidenten vom 17., wo er sagt, auch weil wir ihre, die jüdischen Studenten sind hier gemeint, Sicherheit gefährdet sahen, allgemein abstrakt, haben wir entschieden, die Besetzung auflösen zu lassen. Entschuldigung, der FU-Präsident kann nicht entscheiden, dass die Besetzung aufgelöst wird. Und offenkundig hat ihm die Polizei das so abgenommen, dass er das entscheidet, wer da auflöst, was da passiert. Also ich bin schon erschüttert, ich habe 24 Jahre Polizistinnen ausgebildet in Berlin. Ich bin erschüttert, dass offenbar vom Versammlungsrecht da irgendwie zumindest in diesem Einsatz eine Lücke war. Weil natürlich kann er sagen, ich habe Hausrecht und ich bitte Sie, hier Maßnahmen zu ergreifen, aber dann wäre natürlich die Einsatzleitung der Polizei dafür verantwortlich gewesen, ihm zu sagen, Entschuldigung, das ist ein öffentlicher Raum hier, Sie sind eine Universität, es ist kein Privatgelände, wir können es nicht auflösen. Also nicht, weil Sie das wollen, ja. Ich sage jetzt nicht allgemein, wir können da nie, natürlich, wenn da massiv Gewalttaten begangen würden, können Sie natürlich auflösen. Aber Sie haben offenkundig diesen Schluss der Universität, wir lösen auf. Und ich finde nochmal, das zeigt wirklich, dass da an der FU irgendwie was schiefgelaufen ist, aus meiner Sicht. Und die Polizei hat es dann exekutiert. Und da hat sie sich selbst keinen Gefallen getan, aus meiner Sicht.
Ich erinnere jetzt als gewissermaßen als Regieanweisung nochmal an unsere selbst gesteckte Regel, eine Frage mit der Möglichkeit einer Nachfrage pro Person, auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Ich bin jetzt bei Frau Gräbner und dann nochmal bei Frau Jecke. Ich nehme Sie auch nochmal auf die Liste, wenn Sie mehr Fragen haben, wenn die Zeit es zulässt. Frau Gräbner.
Also Herr Professor Arz hat es jetzt in Teilen schon beantwortet. Die können das, sind die Polizisten, sind die hier so schlecht ausgebildet, wollte ich gerade fragen, die Verantwortlichen. Und wie könnte sich denn Polizei dieser Auslegung auch entziehen, dieser Versammlung, die Versammlung zu beschränken und sozusagen das Grundgesetz zu verletzen? Da habe ich aber trotzdem eine Nachfrage. Sehen Sie das nur für Berlin oder machen andere Unis das besser?
Das waren jetzt auch schon wieder drei auf einmal. Also eine Frage mit der Möglichkeit einer Nachfrage pro Person.
Ich fange hinten an. Ich glaube, andere Unis machen es offenkundig besser. Auch die TU in Berlin hat es besser gemacht. Zweite Frage. Die Berliner Polizei ist exzellent ausgebildet. Warum ist sie exzellent ausgebildet? Weil Berlin das einzige Bundesland ist, wo Polizei an einer normalen Hochschule ausgebildet wird. Sie wird nicht, zumindest der gehobene Dienst, und das sind zwei Drittel der Polizeibeamtinnen und Beamten, das ist das Einstiegsamt, wird ausgebildet an einer normalen Hochschule, wo Sie von Leuten wie mir hören, was ich Ihnen jetzt gerade auch sage. Also ich glaube, sie sind gut ausgebildet. Offenbar hat die Einsatzleitung hier einfach schiefgelegen in diesem Moment. Und da habe ich mir was Drittes aufgeschrieben, kann selbst nicht mehr lesen.
Ja, das war ob es einen bundesweiten Trend, ob Sie das bundesweit sehen.
Wollen Sie darauf noch reagieren?
Entschuldigung, sorry, jetzt noch.
Ob Sie das einen bundesweit sehen,
diese Beschränkung des...
Nochmal, also ich hatte das, glaube ich, am Anfang schon beantwortet. Ich glaube einfach, es gibt einen überwiegend, also wir sehen in Frankfurt eine massive Auseinandersetzung. Die FU will, die Uni in Frankfurt will partout verhindern. Sie hat übrigens darauf berufen, sie sei eine Stiftungsuniversität und deswegen sei es Privatgelände. Offenbar hat man selbst in Frankfurt die Fraport-Entscheidung noch nicht gelesen. Aber man hat dann, das Ordnungsamt hat dann interessanterweise gesagt, Moment, ihr könnt es nicht verbieten, das ist Camp. Also da hat das Ordnungsamt interveniert und in München hat immerhin dann der bayerische VGH die Sache geklärt. Also es gibt da sehr unterschiedliche Tendenzen, sehr unterschiedlichen Umgang. Es gibt Universitäten, die damit produktiv und sinnvoll umgehen und andere, die offenbar glauben, die Repression sei der richtige Weg.
Frau Jäckel.
Frau Rürup, Sie haben gerade eben plädiert für eine Neuauslegung der Staatsräson, insofern, dass die Bundesregierung die israelische Zivilgesellschaft unterstützen sollte und nicht eben nur oder gar nicht die israelische Regierung. Wie könnte denn so eine Unterstützung konkret aussehen und müsste das aus Ihrer Sicht verknüpft sein, inhärent, also diese Neuauslegung der Staatsräson mit einer Unterstützung der palästinensischen Zivilgesellschaft?
Eine kleine Korrektur, oder vielleicht habe ich mich da auch unklar ausgedrückt, ich meinte nicht die Bundesregierung, sondern ich meinte insgesamt die Gesellschaft und unsere Selbstverfasstheit als einen Staat, der sich der Staatsräson verpflichtet fühlt. Und das bislang auf einem Level des Bekenntnischarakters hängen geblieben ist, würde ich sagen. Insofern ist es natürlich auch ein Appell an Politiker, über Bekenntnisse hinauszugehen. Wenn Sie mich ganz konkret fragen, wie könnte so eine Unterstützung aussehen, dann bedeutet die Unterstützung einmal etwas zu unterlassen, nämlich beispielsweise nicht, wie letztes Jahr als erste Regierung überhaupt, als erster Staat überhaupt, seit den massiven Protesten der Zivilgesellschaft Netanyahu einzuladen auf Staatsbesuch oder die Einladung anzunehmen, die Selbsteinladung. Ich war zu dem Zeitpunkt in Israel und dort mit auf den Straßen und habe mitbekommen, wie erschüttert sozusagen die Demonstrierenden waren von diesem gefühlten Affront gegen das, wofür sie seit Monaten auf die Straßen gegangen sind. Das wäre so etwas. Das Zweite wäre, warum nicht mehr Programme, es wird ja immer gerufen nach mehr Programmen, warum nicht mehr Programme tatsächlich, Austauschprogramme zwischen israelischen Universitäten, palästinensischen Universitäten und deutschen Universitäten. Es gibt viel bilateral israelisch-deutsch, es gibt teilweise auch bilateral palästinensisch-deutsch. Die Uni Potsdam ist eine zum Beispiel, die hat sowohl mit israelischen Universitäten wie auch mit Bir Zeit ein Austauschprogramm in Ramallah. Solche Programme, also alles, was wieder mein Appell für den Diskurs und den Streit, alles, was das fördert, wären solche Momente und eben die Zivilgesellschaft hier wirklich zum Hören bringen. Und das heißt auch mehr beispielsweise über den Verbleib der Geiseln sprechen. Die Geiseln sind hier quasi aus der Diskussion verschwunden und das ist doch das, was die Israelis bewegt. Wie die Situation mit den Geiseln ist, so wie es die Palästinenser bewegt, was die Situation in Gaza ist.
Darf ich? Ich möchte nur, also auf diesen Punkt, dass man, wenn dann auch die also vor allem die Rechte der Palästinenser unterstützt. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, worüber wir hier reden, weil ich glaube, es ist in der deutschen Öffentlichkeit oft unklar. Es gibt drei Kategorien. Es gibt die Palästinenser in Gaza, die seit vielen, vielen Jahren in was viele Menschenrechtsorganisationen ein Freiluftgefängnis nennen. Vor dem 7. Oktober gab es schon Hunger und Tod und Zerstörung. Also es ist einfach sehr viel schlimmer geworden. Aber die Situation in Gaza ist schon seit Jahren katastrophal und ist schon... Es wurde schon gesagt, dass es 2020 unlebbar ist in Gaza. Das ist in Gaza. In der Westbank herrscht, wie ich vorhin gesagt habe, eine gewaltsame, illegale Besatzung. Und es ist wichtig, dass man das sagt. Gewaltsam, illegale Besatzung. Und zu den besetzten Gebieten gehört, und der Vollständigkeit halber, natürlich auch Ost-Jerusalem. Und es gibt die dritte Kategorie, das sind die Palästinenser, die im Staat Israel wohnen. Das ist 20% der Bevölkerung. Und sie sind Bürger zweiter Klasse, kann man sagen, seit 2018 sogar formal. Es gibt das berühmt-berüchtigte Nation-State-Law. Da steht drin, the right to exercise national self-determination in the state of Israel is unique to the Jewish people, zu Deutsch. Das Recht, nationale Selbstbestimmung im Staat Israel auszuüben, obliegt einzig und allein dem jüdischen Volk. Das bedeutet, in allen drei Kategorien genießen Palästinenser nicht Gleichberechtigung. Und wer noch mehr Interesse zu diesem Thema hat, sollte sich unbedingt den Amnesty-Bericht zur Apartheid durchlesen von 2022. Das ist zwar ein sehr langer Bericht, aber es ist sehr extensiv, inwiefern für alle drei dieser Kategorien eine massive Ungleichheit herrscht und in vielerlei Hinsicht auch eine, wie gesagt, gewaltsame, illegale Besatzung. Deswegen ja, die Rechte von Palästinensern unterstützen unbedingt. Also es gibt keinen, man kann nicht zu Israel stehen als Idee und gleichzeitig die Besatzung unterstützen. Das ist auch gegen unser Grundgesetz eigentlich, wo ja drin steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das gilt für Palästinenser genauso. Das heißt eigentlich ja.
Wir könnten auch sagen, die Staatsräson wird ja abgeleitet aus der historischen Verantwortung Deutschlands. Und wenn wir sagen, Deutschland ist der Nationalsozialismus und der Holocaust ist etwas, was mit dazu beigetragen haben, dass es den Staat Israel gibt. Und zum Glück einen starken Staat Israel, möchte ich hinzufügen, den wir hoffen, also ich nehme an, ich spreche für uns beide, dass er nicht unterminiert wird und nicht verschwindet.
Zu hinzufügen, für mich ganz wichtig, weil ich glaube, es klingt banal und so selbstverständlich, aber es kommt irgendwie nicht wirklich an. Der Holocaust, den haben Deutsche begangen. Das ist es ist wahrscheinlich das schlimmste Verbrechen der Menschheit. Die Palästinenser haben damit nichts zu tun. Die Palästinenser waren nicht dabei. Insofern, warum palästinensische Rechte eingeschränkt werden, aus dem Gefühl einer Verantwortung für Israel, das ist für mich, das geht gar nicht.
Wir könnten das jetzt direkt aus dem Kampf
sagen. Nein, weil wir sagen ja alle, dass wir die Menschenrechte für alle unterstützen. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
So, aber dann würde ich jetzt ganz gerne Frau Jeckel nochmal die Möglichkeit einer kurzen Nachfrage geben. Dann hat Frau Gräbner die letzte Frage, weil die Zeit ist fortgeschritten und wir haben auch eine Anschlusspressekonferenz. Frau Jeckel nochmal, in aller Kürze.
Ja, ganz kurz. Fühlen Sie sich denn aufgrund der sehr engen Auslegung der Staatsräson, dieses Prinzip Staatsräson, durch die Politik, durch die regierende Politik, aber auch auf der anderen Seite durch die Medien in ihrer akademischen Arbeit und ihrer akademischen Aufgabe, soziale, politische und historische Entwicklungen zu ergründen und zu verstehen und zu erforschen, fühlen Sie sich darin eingeschränkt durch diese enge Auslegung?
Ich würde es vielleicht anders sagen. Wenn Sie die Aussagen der Überlebenden des Holocaust nehmen, dann laufen die alle darauf hinaus, jüngst noch Margot Friedländer, bleibt Menschen. Das heißt, die zentrale Aussage der Holocaust-Überlebenden ist, wahrt die Menschenrechte, alle Menschen sind gleich, sorgt dafür, dass es keinerlei Diskriminierung mehr von Menschen gibt. Und ich finde, das ist eine Verpflichtung, gerade aus dieser Erfahrung, dieser Schrecknisse des Holocaust, an Menschenrechte. Und dem fühle ich mich verpflichtet, auch als Lehrender, auch in meinen Seminaren. Und in der Bearbeitung von historischen Ursachen und sozialen, politischen Ursachen für diese Katastrophe, auch diese Katastrophe in der deutschen Geschichte, ist es, glaube ich, diese Konsequenz, die daraus gezogen werden muss. Und ich glaube, insofern ist das, was auch an deutschen Hochschulen im Augenblick passiert, mit in diesem Kontext aufgehoben, nämlich dass junge Menschen sich dafür engagieren, dass Menschenrechte überall auf der Welt gelten.
Man könnte sozusagen sagen, eigentlich die historische Verantwortung, die mit der Staatsräson immer beschworen wird, betrifft genauso die Rechte der Palästinenser wie die Rechte der jüdischen Israelis, also auch der palästinensischen Israelis, der jüdischen Israelis und der Palästinenser insgesamt. Und diese Verantwortung, diese erweiterte Verantwortung aus der historischen deutschen Verantwortung, die sollte man mehr in den Blick nehmen, wenn man von Staatsräson spricht.
So, die letzte Frage hat sich erübrigt und ehe jetzt die Innenministerin in die Situation kommt, hier hochzukommen und diese Zusammenkunft gewissermaßen aufzulösen, weil das die Anschluss-PK ist, würde ich das Ganze jetzt beenden. Vielen Dank für Ihr aller Kommen, vielen Dank für dieses lebendige Podium und dass Sie uns Rede und Antwort standen und einen schönen Tag noch.
Und danke.